Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Er kann die Kritik ja zum Teil nachvollziehen.
Ich bin selbst über viele Jahre ein Gegner der Legalisierung von Cannabis gewesen. Für viele Jahre. Hab da auch meine Partei beraten, hab vieles da gemacht. Aber ich habe meine Meinung geändert, weil die Studienlage ist eine andere.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Er hat sich sehr für die Teillegalisierung von Cannabis eingesetzt. Und heute hat der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt. Wie sehr das heute aber nochmal diskutiert wurde und was sich dann ab dem 1. April ändert, das klären wir heute hier. Wir schauen außerdem auf eine Ankündigung, die selbst linken Politiker zu Patrioten macht.
Als jemand, der von Fußball überhaupt keine Ahnung hat, kann ich nur sagen, es würde mich mehr freuen, wenn wir unsere Produkte, die wir mit uns verbinden, auch mehr nach außen tragen und deutlicher machen.
Bodo Ramelow habt ihr da gehört. Nike, ein US-amerikanisches Unternehmen, wird Adidas, ein deutsches Unternehmen, ablösen. Als Ausstatter der deutschen Fußballnationalmannschaften. Warum das gerade so emotional von allen möglichen Seiten diskutiert wird, schauen wir uns an. Es ist Freitag, der 22. März. Ich bin Rahel Klein. Kommt gut ins Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Er hat sich heute sehr gefreut, FDP-Chef Christian Lindner. So, Bubatz bald legal, hat er auf X geschrieben. Ostermontag ist es soweit, am 1. April, kein Scherz, wird Cannabis teillegalisiert. Der Bundesrat hat heute zugestimmt und damit ist es also beschlossen. Jan Bungertz aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Ostern ist ja auch nur noch eine gute Woche hin und ab dann gelten dann echt schon die neuen Regeln.
Ja, so sieht's aus. Das heute im Bundesrat, das war die letzte Hürde. Unionsgeführte Bundesländer wollten das Cannabis-Gesetz noch in den Vermittlungsausschuss schicken, um die Einführung ja wenigstens zu verzögern. Dazu kommt es jetzt aber nicht. Damit das Cannabis-Gesetz in Kraft tritt, muss es jetzt noch vom Bundespräsidenten unterschrieben und anschließend verkündet werden. Das sind aber Formsachen.
So, jetzt steckt in dem Gesetz eine ganze Menge drin, aber sag vielleicht noch mal ganz kurz, was sind die zentralen Punkte?
Also ab dem 1. April dürfen Erwachsene, also alle über 18, Cannabis konsumieren und eben in gewissen Mengen auch besitzen. Die Zahlen dazu: zu Hause für den Eigenverbrauch maximal 50 Gramm der Droge und maximal 3 lebende Hanfpflanzen, die man anbaut, und unterwegs dann maximal 25 Gramm dabei haben. Mhm. Denn kiffen oder sonst wie konsumieren, das wird eben auch in der Öffentlichkeit erlaubt, unter gewissen Bedingungen. Verbotszonen sind zum Beispiel Kitas, Schulen und Spielplätze und ein Bereich bis 100 Meter Luftlinie um die Eingänge. In den Fußgängerzonen ist Kiffen erst ab 20 Uhr erlaubt und für Minderjährige bleibt Cannabis ja sowieso verboten. Das ist ja ganz grob zum 1. April. Ab Juli sollen dann eben noch Cannabis-Clubs erlaubt werden. Die dürfen Pflanzen anbauen und die Droge auch begrenzt an ihre Mitglieder abgeben.
So, und das heißt jetzt auch nochmal ganz klar, Cannabis wird nicht komplett freigegeben, sondern teilweise legalisiert. Und selbst das finden ja aber längst nicht alle gut.
Nee, also wenn man da konservativen Politikern zuhört, da wird es teilweise schon drastisch. CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zum Beispiel sieht Deutschland auf einem Irrweg. Die Legalisierung sei ein fataler Fehler. Ähnlich Hessens Regierungschef Boris Rhein heute im Bundesrat.
Das Gesetz ist eine Katastrophe für Deutschland. Was da auf uns zurollt, welche Welle da auf uns zurollt, ist vollständig unverantwortbar.
Oder Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff, der befürchtet das jetzt.
Am Ende wird dies Menschenleben kosten, wie beim Missbrauch von Drogen generell. Die im aktuellen Gesetz vorgesehenen Hürden dürften nach unten und nach abgebaut werden. Und die Schwelle zur Enttabuisierung weiterer psychoaktiver Stoffe wird sinken.
Tja, und CDU-Chef Merz, der hat angekündigt, sollte seine Partei die nächste Bundestagswahl gewinnen und er Kanzler werden, dann will er die Legalisierung rückgängig machen. Mhm. Tja, einzelne kritische Stimmen gibt es aber zum Beispiel auch in der SPD, wo etwa vor einer Überlastung gewarnt wird von Polizei und von Justiz.
Was sagt die Bundesregierung? Was sagt Gesundheitsminister Lauterbach dazu?
Also der sagt, nicht die Legalisierung ist der Fehler, sondern die bisherige Drogenpolitik. Denn die hat es ja eben nicht geschafft, den Schwarzmarkt auszutrocknen und einen Anstieg von Drogenkriminalität und Drogentoten zu verhindern. Und Lauterbach erinnert, dass er ja früher selbst auch gegen eine Legalisierung von Cannabis war. Aber inzwischen sagten die Studien etwas anderes.
Die Studienlage ist die Länder, die das gut gemacht haben, legalisiert, Kanada oder einige der Bundesstaaten, Colorado, denen ist es gelungen, den Schwarzmarkt nach der Legalisierung um 75% zu senken.
Also Lauterbach verweist aufs Ausland und den Schwarzmarkt. Den macht er eben auch dafür verantwortlich, dass der Cannabiskonsum bei Jugendlichen zuletzt hochgegangen ist. Diesen Trend, den will der Gesundheitsminister jetzt auch durch mehr Aufklärung stoppen, weil Kiffen eben besonders für das junge Gehirn schädlich ist.
Der Bundesrat hat das Cannabisgesetz heute durchgehen lassen und damit kann es zum 1. April dann auch in Kraft treten. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Jan Bungertz aus unserem Nachrichtenteam. Und ein ganz zentraler Teil, wie das dann in Deutschland funktionieren soll, das sind die Cannabis Social Clubs. Das sollen Vereine sein, über die die Mitglieder dann Cannabis kaufen können. Und wir haben uns gefragt, wie funktioniert das dann genau? Darüber gesprochen habe ich mit Hermann Klatt vom Cannabis Social Club in Erfurt. Hermann, wie lang ist denn eure Warteliste oder habt ihr noch Platz?
Also die Warteliste ist ziemlich lang. Wir sind jetzt bei Platz 550, den wir vergeben haben. Es können nur 500 Leute maximal in den Verein. Das heißt, der Andrang ist größer, als wir ihn bedienen können. Und es ist da noch kein Ende in Sicht. Also wir müssen auf jeden Fall noch einen Partnerverein gründen.
Okay, müssen wir einen Partnerverein gründen. Was macht ihr dann genau als Cannabis Social Club?
Der Cannabis Social Club ist ein Verein. Er kann nicht gemeinnützig sein, das gleich vorneweg, sondern nur nicht gewinnorientiert. Und wir bauen zusammen mit unseren Mitgliedern Cannabis an. Das können diese dann abnehmen. 50 Gramm pro Person und Monat, 25 Gramm auf einmal. Wobei die durchschnittliche Abnahmemenge jetzt bei über 500 Leuten, die sich schon gemeldet haben, in etwa bei 22 Gramm liegt.
Fühlt ihr euch eigentlich da jetzt so akzeptiert oder bekommt ihr auch viel Gegenwind?
Das kommt drauf an. Also wir haben sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel wurden wir aus Erfurt vom Jugendamt und vom Gesundheitsamt angesprochen und sollten uns vorstellen. Da wurde das auch sehr gut aufgenommen. Es gibt hin und wieder Vorbehalte. Ich muss sagen, größtenteils sind die Leute offen und wollen das auch vernünftig mit uns zusammengestalten.
Und fühlt ihr euch durch die Teillegalisierung jetzt safe oder habt ihr da noch viele Fragezeichen?
Wir müssen jetzt langsam anfangen, wirkliche Investitionen zu tätigen. Also ein Verein, der 500 Mitglieder versorgen möchte, der muss insgesamt eine 250.000 investieren, damit das vernünftig klappen kann. Und solche Summen investiert man natürlich nicht gerne, wenn keine Rechtssicherheit besteht. Von daher ist jetzt erstmal uns wirklich ein großer Stein vom Herzen gefallen.
Was bräuchtet ihr denn sonst noch jetzt an Sicherheit, Regelungen, weil ja auch nicht alles ganz klar formuliert ist, wenn ich das auch von anderen Cannabis-Social-Clubs richtig verstanden habe, die ja durchaus sagen, ja, ist jetzt erstmal gut, dass da eine Teillegalisierung da ist, aber wir haben trotzdem noch viele offene Fragen.
Es gibt enorm viele offene Fragen und je mehr man ins Detail geht, desto mehr stellen die sich halt. Also für uns jetzt administrativ ist erstmal wichtig, welche Landesbehörden werden für uns zuständig sein, wo kann man sich melden, wie schnell kriegt man die nötigen Genehmigungen, wer inspiziert uns, welche Grenzwerte müssen genau eingehalten werden. Das sind Sachen, die sich dann erst mit der Zeit einruckeln werden.
Und ihr dürft auch nur verkaufen, ne? Nicht konsumieren im Cannabis Social Club.
Ja, das ist eine weitere Merkwürdigkeit. Also man merkt halt schon, dass obwohl das jetzt ein riesiger Meilenstein ist und damit ein fast 100 Jahre alter Holzweg jetzt endlich verlassen wird, atmet das Gesetz noch sehr den Geist der Repression. Wir haben 500 Leute dann in unseren Vereinen, die zusammengekommen sind für Cannabis und sie sollen dann halt nicht zusammen konsumieren können. Das ist für mich schwierig, aber na gut, damit müssen wir erstmal leben. Und verkaufen können wir Cannabis auch nicht. Wir geben es an unsere Mitglieder ab. Das ist dann halt auch nochmal ein rechtlicher Unterschied, der dann aber sehr wichtig ist. Also hier gibt es viel zu beachten.
Ja. Jetzt bleibt Cannabis ja trotzdem eine Droge. Leistet ihr dann auch Aufklärung in dem Cannabis Social Club?
Oh ja, also der Cannabis Social Club ist ein vielschichtiges Unternehmen. Also es ist ja nicht damit getan, dass man Cannabis anbaut und dann abgibt, sondern wir haben einen Präventionsbeauftragten, der hat seine Arbeit auch schon aufgenommen. Der Mann ist ausgebildeter Sozialarbeiter und sattelt jetzt gerade noch ein Masterstudium drauf und wird schon Anfang April in die Schulen gehen als Teil unseres Präventionskonzeptes und dort Aufklärung zur Suchtprävention leisten. Der wird auch Bürozeiten haben und so weiter. Wir lassen unseren Anbau auch von einer Universität, der MLU Halle, wissenschaftlich begleiten, um die Anbaumethoden zu optimieren, um auch herauszufinden, wie man am besten in diesen Vereinsmaßstab anbaut. Denn in den Gesetzen ist dann jetzt viel geregelt, was man nicht darf. Mhm. Aber wie stellt man das überhaupt dar, dass man in diesen doch relativ kleinen Maßstab, in dem man anbauen muss, die Qualitätsansprüche, die irgendwo zwischen Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie liegen, dass man denen gerecht wird und auch zuverlässig gerecht wird.
Sagt Hermann Klatt vom Cannabis Social Club Erfurt. Hermann, ich danke dir fürs Gespräch.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Geht's hier um ein Stückchen Stoff, das man beim Fußballspielen trägt, oder ist das doch schon Landesverrat? Den Eindruck könnte man jedenfalls bekommen, wenn man sich die Diskussion um Adidas und Nike und den DFB gerade anschaut. Habt ihr vielleicht mitbekommen, ab 2027 kommen die Trikots von allen deutschen Fußballnationalmannschaften nicht mehr von Adidas, sondern dann von Nike, also einem US-amerikanischen Unternehmen. Und damit endet eine mehr als 70-jährige Partnerschaft zwischen Adidas und dem DFB. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das Ganze nochmal genauer angeschaut. Johannes, was ist bislang denn genau über diesen Deal zwischen Nike und dem DFB bekannt?
Ja, du hast ja schon gesagt, 3 Jahre lang stattet Adidas die deutschen Teams jetzt noch mit Trikots aus. Dafür bekommt der DFB aktuell von Adidas 50 Millionen Euro pro Jahr, aber ab 2027 übernimmt dann Nike. Wie viel Geld da jetzt genau fließen soll, das wurde offiziell nicht bekannt gegeben, aber das Handelsblatt berichtet drüber und die sagen, wir haben Infos aus Branchenkreisen und demnach zahlt Nike pro Jahr einen 3-stelligen Millionenbetrag, also mindestens 100 Millionen Euro, wäre dann also doppelt so viel wie Adidas bislang. Der DFB, der argumentiert jetzt auch entsprechend und der sagt, Nike hat einfach das mit Abstand beste finanzielle Angebot abgegeben und der DFB müsse da einfach eine wirtschaftliche Entscheidung treffen.
Das sehen aber sehr viele Menschen gerade anders und die Kritik, die ist ja wirklich sehr, sehr enorm.
Ja, die kommen vor allem aus der Politik, also SpitzenpolitikerInnen aus allen Parteien melden sich gerade zu Wort und die sind sich ja ausnahmsweise mal einig in diesem Punkt. CDU-Chef Friedrich Merz zum Beispiel.
Diese Entscheidung ist unverständlich und ich muss ehrlich sagen, sie ist auch unpatriotisch.
Ähnlich sieht das auch Robert Habeck von den Grünen. Der hätte sich mehr Standortpatriotismus gewünscht, wie er das nennt. Dann auch noch Karl Lauterbach, SPD, Markus Söder, CSU, Bodo Ramelow, Linke. Alle finden diesen Deal mit Nike schlecht. Viele werfen dem DFB zum Beispiel auch Kommerz vor oder ja, dass ihnen das Geld offenbar wichtiger sei als ihre Heimat.
Gut, also man kann manche Punkte vielleicht verstehen. Also Adidas ist schon lange als Ausstatter dabei, ist ein deutsches Unternehmen, ne? Macht irgendwie Sinn, dass das dann die deutsche Fußballnationalmannschaft ausstattet. Mhm. Andererseits muss man ja auch mal zur Wahrheit gehört dazu, auch Adidas ist genau wie Nike ein riesen internationaler Konzern.
Ja, genau. In die Richtung gehen auch einige Kommentare. Also zum Beispiel Mickey Beisenherz schreibt bei X, den kambodschanischen Näherinnen ist es relativ egal, für welches stolze Land sie das Nationalheiligtum nähen. Nike oder Adidas ist hier nur eine Frage des Stockwerks, schreibt er. Ganz ähnlich kommentiert das auch das Fußballmagazin Elf Freunde. Auch die sagen, Adidas ist jetzt längst kein kleiner Sportartikelhersteller mehr aus dem Nachbardorf, sondern eben ein global agierendes, rein profitgesteuertes Unternehmen. Und der Kommentator von Elf Freunde, der meint auch, Nike zahlt jetzt halt einfach doppelt so viel wie Adidas. Das ist ein Angebot, das der notorisch klamme DFB nicht ablehnen kann.
Ja, Geld regelt halt. Wie geht's denn genau den Finanzen beim DFB? Haben die wirklich so wenig Kohle?
Ja, also konkrete Zahlen gibt es zum Jahr 2022. Da hat der DFB einen Verlust von 4,2 Millionen Euro gemacht. Der DFB spricht da selbst von einem strukturellen Defizit. Und das hat verschiedene Gründe. Also es liegt zum Beispiel einmal an den Baukosten des DFB-Campus in Frankfurt am Main. Das ist die DFB-Zentrale, die ist auch noch ziemlich neu. Ist ein großes, ganz schön protziges Bauwerk. Mhm. Das sollte ursprünglich mal 90 Millionen Euro kosten, hat dann aber am Ende, wie das ja oft so ist bei großen Bauten, das Doppelte gekostet, nämlich 180 Millionen Euro. Mhm. Und der Unterhalt des Gebäudes und des ganzen Geländes ist jetzt auch teurer als am Anfang gedacht. Und einen anderen wichtigen Grund für die Finanzlage des DFB nennt Stefan Grunwald. Das ist der DFB-Schatzmeister in einem Interview mit der Sportschau aus dem vergangenen Jahr.
Es ist so, dass der Verband vom sportlichen Erfolg bzw. von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der A-Nationalmannschaft im Wesentlichen abhängig ist. Natürlich wäre es jetzt gut, wenn wir nicht in dem Turnier in der Vorrunde wieder ausscheiden, aber da sind wir guter Dinge.
Ja, damit meint er die EM jetzt im Sommer in Deutschland. Zur Erinnerung, bei den letzten beiden WMs, Weltmeisterschaften, ist Deutschland ja in der Vorrunde schon ausgeschieden.
Ja, heißt auch, der Druck jetzt im Sommer bei der EM, da vielleicht ein bisschen weiterzukommen, ist schon groß. Auch aus finanziellen Gründen, oder?
Ja, das ist nämlich wirklich ganz wichtig für den DFB, diese Prämien, die sie dann bekommen, je nachdem, wie weit die Nationalmannschaft bei den Turnieren kommt. Wie viel Kohle das so ausmacht, das sieht man in der Vergangenheit ganz gut. Also zum Beispiel die drei großen Turniere zwischen 2010 und 2014, also EM und zweimal WM. Da waren die Deutschen ja ziemlich erfolgreich, ne, inklusive dem Weltmeistertitel 2014. Und laut Sportschau hat der DFB in dieser Zeit rund 60 Millionen Euro an Prämien bekommen. Wenn man das jetzt aber mal vergleicht mit der Zeit zwischen 2018 und 2022, da lief es sportlich ja gar nicht mehr gut, ne? Und da gab es dann auch insgesamt nur 27 Millionen Euro, also nicht mal die Hälfte an Prämien. Insofern dürfte dieser Deal mit Nike dem DFB jetzt wirklich entgegenkommen.
Adidas ist bald Geschichte, jedenfalls für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ab 2027 übernimmt Nike die Trikots aller Fußballnationalmannschaften, heißt also auch die Trikots der Spielerinnen. Reaktionen und Hintergründe dazu habt ihr gehört von Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für die allermeisten Menschen ist eine Flucht aus dem Gazastreifen absolut unmöglich. Auch jetzt, wo die humanitäre Notlage sich durch den Krieg immer weiter verschärft. Am vergangenen Wochenende hat es zumindest einen Lichtblick gegeben. 68 Kinder und mehrere Mitarbeiter konnten aus dem SOS-Kinderdorf in Rafah an der Grenze zu Ägypten evakuiert werden. Sie sind jetzt in Bethlehem im Westjordanland. Und mit dabei geholfen hat Lana Idris. Sie ist Vorstand von SOS-Kinderdörfern weltweit. Hallo Frau Idris.
Hallo.
Sie sind im Vorstand von SOS-Kinderdörfern. Warum war es Ihnen wichtig, bei dieser Evakuierung wirklich auch dabei zu sein?
Zum einen war ich sehr eingebunden in die Vorbereitung dieser Evakuierung oder überhaupt für sie zu kämpfen. Mhm. Denn wir brauchten Ägypten, wir brauchten Palästina und wir brauchten Israel, die jeweils daran mithelfen. Und es war mir wichtig, dass eine Person wenigstens durchgängig bei der Gruppe, denn insgesamt waren es sogar 81 Kindern, dabei ist, die der Gruppe Halt gibt und die sie kennen. Und ich habe mich seit dem Ausbruch des Krieges und des furchtbaren Hamas-Angriffes immer wieder direkt mit ihnen auseinandergesetzt, um ihnen Mut zuzusprechen und bei ihnen zu sein.
Jetzt konnten 68 Kinder, mehrere Mitarbeiter tatsächlich nach Bethlehem evakuiert werden. Wie geht's denen jetzt?
Also erstmal geht es denen deutlich, deutlich, deutlich besser als vorher. Mhm. Die Versorgungslage ist deutlich besser. Sie sind in ihrem Kulturraum. Wir haben dort Fachpersonal, das mit den Traumata umgehen kann. Und während ich das sage, hören Sie schon raus. Das heißt nicht, dass es Ihnen gut geht. Mhm. Wir haben es mit Kindern zu tun, die jede einzelne Nacht mit den Bombardierungsgeräuschen haben umgehen müssen, aber auch tagsüber, die mit Hunger und auch mit sonstigen dramatischen Situationen wie Überfällen klarkommen müssen. Wir sind sehr viele, sehr kleine Kinder, also im Alter zwischen 3 und 6. Ja. Und die sind sehr, sehr still. Und ein Kind soll nicht still sein. Ja. Und deswegen würde ich sagen, es geht ihnen viel besser, aber es geht ihnen nicht gut.
Jetzt habe ich schon gesagt, dass eine Flucht aus dem Gazastreifen für die allermeisten Menschen gar nicht möglich ist. Wie haben Sie das doch dann geschafft, so viele Kinder jetzt raus aus Rafah zu bekommen?
bitten und betteln über einen sehr, sehr langen Zeitraum und durch eine sehr starke Verbündete, die uns da auch geholfen hat. Das war die Außenministerin von Deutschland. Und vor allen Dingen hat sie eben ihre Botschaften angewiesen oder gebeten, uns zu helfen. Wir haben uns direkt an sie gewendet, weil wir nicht mehr weiter wussten, weil wir mehr oder weniger eingezwängt sind mit dem ganzen Druck der 100.000 Menschen, die in Richtung Rafah fliehen mussten. Und über mehrere Monate nicht locker lassen. Es hat viele Rückschläge gegeben. Auch die jeweilige Regierung hat jeweils mal einen Namen gesagt. Und das war höchstgradig frustrierend, aber nicht aufgeben. Das ist auch die Sache, die ich wirklich senden möchte an alle anderen. Es ist extrem schwer. Wir haben es dann die Mission Impossible genannt, aber am Ende des Tages war Mission Impossible completed. Und es ist Diplomatie. Das ist nicht mein Verdienst. Das ist das Verdienst des Auswärtigen Amtes und seiner Botschaften.
Aber Sie sind sehr, sehr lang dran geblieben, ja, auf jeden Fall, und haben mitgearbeitet. Was können Sie uns über die Reise dann ins Westjordanland nach Bethlehem berichten, wie die dann abgelaufen ist?
Also erstmal muss man sich das vorstellen, wir haben ja zwei Grenzen überschritten, dass so etwas sehr, sehr lange dauert. Und wir sind insgesamt 95 Personen gewesen, 68 Kinder, wo wir die das Sorgerecht haben, und 81 Kinder mit denen der Mitarbeiter. Das ist eine sehr große Kindergruppe und es sind eben auch sehr viele sehr kleine Kinder. Zum Teil haben wir 10 bis 12 Stunden für einen Grenzübertritt gebraucht. Ne? Im gesamten Processing mit allen Fragen, die dort beantwortet werden mussten. Und das war sehr anstrengend. Und dann mussten wir uns auch kilometermäßig noch einen ganz schönen Weg bewegen mit einer sehr kleinen Anzahl Betreuer, also Erwachsener, die dabei sind. Dass die Kinder das so mitgemacht haben, ist wiederum auch zu erklären, dass sie eben schon 5 Monate Krieg hinter sich haben. Und natürlich Angst, ne? Angst vor allen Dingen über den Wiedereintritt in Israel, denn das war nun nicht anders möglich, wenn man zum Westjordanland möchte. Und das war die heikle Stelle, die auch psychisch sehr herausfordernd war. Auch deswegen bin ich mitgefahren. Ich bin als Letzte über die Grenze gegangen und als Integrationsfigur für die Gruppe. Ich habe ihnen gesagt, ich bin bei euch und ich bleibe bei euch, egal was passiert.
Das war ja gerade auch dann die Fahrt durch Israel durch, war auch nicht einfach, weil ja auch, ja, Menschen mitbekommen haben, dass dieser Bus, der ja auch eskortiert wurde, dass der eben jetzt ins Westjordanland fährt. Das stelle ich mir auch ziemlich herausfordernd vor.
Das war es sehr. Ich hatte auch wirklich Angst, und nicht nur ich. Wir waren dann in Israel mit 2 Bussen unterwegs und wurden von den Israel Defense Forces beschützt. Mit gutem Grund, wie im Nachhinein sich festgestellt hat. Denn nach einer gewissen Zeit wurde in israelischen Medien veröffentlicht, dass wir uns auf der Reise befinden. Bis dahin hatten wir uns sehr große Mühe gegeben, möglichst wenig Sound zu erzeugen. Und dort gab es dann Demonstrationen und Kritiker, die dem auch lautstark Ausdruck verliehen haben. Und das waren sicherlich auch Befürchtungen, die wir hatten. Aber es ist trotzdem umso erstaunlicher, dann wir mit einem ganz großen Bussen voll von kleinen Kindern waren.
Ja, total. Was passiert mit den Kindern jetzt? Sollen die in Bethlehem bleiben oder was ist deren Perspektive?
Also deren Perspektive ist erstmal, sich zu erholen und in einer relativ normalen Situation, denn wir haben ein 2. Kinderdorf in Bethlehem, deswegen auch dorthin, mit anderen Kindern, die in einer schulischen Situation, in einer Betreuungssituation sind, die ich jetzt mal für den Moment als normal bezeichnet werden, ist, sich erstmal zu erholen und zu orientieren. Sie bekommen Therapie und viel Unterstützung auch durch den Ort Bethlehem. Aber das Ziel ist natürlich, dass sie irgendwann nach Hause kehren können. Gaza ist ihr Zuhause, das ist der Wunsch von allen Beteiligten. Und wenn die Sicherheitsbedingungen es zulassen, dann werden wir auch die Rückreise antreten. Hoffentlich diesmal die kürzere, weil theoretisch könnte man auch nur 3 bis 4 Stunden von dem Westjordanland bis zum Gazastreifen benötigen.
Sagt Lana Idris. Sie ist im Vorstand von SOS Kinderdörfer weltweit und sie war mit dabei, als am vergangenen Wochenende 68 Kinder aus dem Kinderdorf in Rafah nach Bethlehem ins Westjordanland evakuiert werden konnten. Frau Idris, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sexy. Lampignons. Zucchini. Das sind so Wörter, wenn die falsch ausgesprochen werden oder vermeintlich falsch, dann tut das so richtig weh. Manche macht es sogar wütend. Aber warum regt uns das so auf, wenn bestimmte Wörter oder Ausdrücke falsch gesagt werden? Dieser Frage ist Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt heute nachgegangen.
Einmal die Gnocchi bitte und hinterher noch ein Espresso. Die italienische Kulinarik hält schon einige Fallstricke bereit, aber auch die übrige Wortwelt. Achtung, Triggerwarnung. Journalist, König, Leipzig, eben Cousin. Der König war der einzigste, der in Leipzig eben Journalist werden wollte, weil sein Cousin nicht wollte. Oder auch so Klassiker, ferne Länder.
Heißt es China, China oder China?
China. Es heißt China. Wobei da der Duden wieder sowas typisch Unzufriedenstellendes schreibt. China mit Ch-Laut ist empfohlen. Regionale Varianten sind allerdings erlaubt. Grüße gehen raus nach Bayern. Und überhaupt sind da die deutschen Regeln oft ein bisschen inkonsequent. Chef, Charakter, Chili. Jan Böhmermann sagt übrigens immer Chili, das tut weh. Warum triggert uns das so? Ich rufe Isabel Garcia an. Isabel Garcia.
Da fragst du die Richtige mit Isabel Garcia. Weil Leute dann manchmal sich wirklich sehr viel Mühe geben und dann Gracia sagen.
Sie hat übrigens das eingedeutschte Garcia akzeptiert. Isabel Garcia ist Kommunikationsexpertin, Rhetorikcoach. Falsche Aussprache kann zuallererst mal respektlos sein.
Ich gebe zu, wenn so ein Name nicht so gut ausgesprochen wird, wenn irgendwas nicht so gut ausgesprochen wird, was mir etwas bedeutet, hat es ganz viel damit zu tun, dass ich mich nicht gesehen fühle. Als Mensch mit meinen Traditionen.
Andere Situation. Stellt euch vor, Restaurant, weiß eingedeckte Tische, Candlelight-Dinner, ein romantisches Date. Und dazu hätte meine gute Freundin Annika eine Horrorvorstellung.
Richtig, richtig schlimm finde ich, wenn Leute sexy sagen. Aber noch viel schlimmer finde ich, wenn sie sexy sagen und dann so ein ganz sanftes, weiches S vorneweg. Macht mich wahnsinnig.
Sie fand es so eklig, dass sie es noch nicht mal selber aussprechen wollte. Ja, sie meint sexy. Wie kann man das, ohne mit der Wimper zu zucken, ernst gemeint sagen? Das ist die eine Frage. Aber die andere Frage an Kommunikationsexpertin Isabel Garcia ist, warum tut uns so eine falsche oder komische Aussprache so weh?
Ich erkenne vielleicht so ein bisschen oder meinen manche zu sehen so einen Grad der Bildung bei dem anderen. Und wir möchten uns manchmal eben gern, gleich und gleich gesellt sich gern, mit jemandem unterhalten, der vielleicht Ähnliches denkt. Wir sagen einfach, es kann keinen Sinn machen, es ergibt Sinn. Und das ist wieder auch ein Teil unserer Persönlichkeit, dass wir uns gesehen fühlen wollen und dass wir eben aber auch uns ein bisschen erkennen wollen, auch in der Sprache, wer steht da vor mir.
Bei Aussprachen wie Gnocchi oder Sexy auf jeden Fall eher fragwürdige Menschen. Achtung, geht weiter. Besonders ich und mein Freund. Sich ehrlich machen. Der am besten ausgestattetste Chirurg. Es ist so schlimm. Es gibt Ausdrücke und Ausdrucksweisen, die uns wahnsinnig machen. Ja, aber was dann? Das Gegenüber drauf ansprechen? Rhetoriktrainerin Isabel Garcia hat da einen Weg für sich gefunden.
Ich korrigiere immer, spreche es aber nicht aus. Also jemand sagt vor mir, das macht Sinn, dann sagt, denke ich mir in dem Moment, das ergibt Sinn. China, China. Ich korrigiere in mir, warum mache ich das? Nicht, weil ich die anderen darauf hinweisen möchte, sondern weil ich es nicht vergessen möchte. Wenn ich ganz häufig etwas anders ausgesprochen höre, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass es auch in meinen Sprachgebrauch kommt.
Das macht natürlich Sinn. Also, die Wut, den Ekel, Gefühle, die einen überkommen bei einem schönen Sexy, am besten für sich behalten oder bei jemandem, der sich besser als wie du findet. Ah! Aber sind wir ehrlich? Womöglich sagen wir auch Sachen falsch und wissen es gar nicht. Und mir ist hier im Radio auch schon mal ein Song rausgerutscht. Danke nach Süddeutschland. Die Smalltalk-Trainerin rät, milde walten lassen.
Sprache verändert sich, Sprache darf sich verändern. Es regt mich tatsächlich nicht so sehr auf. Weil ich es toll finde, wenn jemand sich mitteilt und mir die innere Haltung wichtiger ist als das, was da rauskommt in dem Moment.
Stimmt, kommt ja eher auf den Charakter an. Hauptsache, die Chemie stimmt. Sexy.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.